Und wo es hinkommt, bringt es Leben. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Gott sei Dank, es ist wirksam. Es ist viel wirksamer und mächtiger als all die Lügen, mit denen Satan die Welt erfüllt. Das Wort Gottes ist letztendlich die Antwort. Dann heißt es, es sei durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Das ist sehr interessant. Aber ich darf mich hier nicht verzetteln. Die Bibel macht deutlich, dass der Mensch ein dreieiniges Wesen ist, Geist, Seele und Leib, ein dreieiniges Wesen, das als Abbild eines dreieinigen Gottes geschaffen wurde, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Doch nur durch das Wort Gottes können wir lernen, zwischen Seele und Geist zu unterscheiden. Es ist das einzige Instrument, das scharf genug ist, um durchzudringen und das Geistliche vom Seelischen zu trennen. Das ist sehr wichtig, denn wenn man das Neue Testament durcharbeitet, leider haben wir nicht die Zeit, näher darauf einzugehen, stellt man fest, dass das Seelische vielfach im Widerstreit zum Geistlichen steht. Paulus sagt in 1. Korinther 2, der seelische Mensch könnte die Dinge des Geistes Gottes nicht annehmen, weil sie geistlich zu beurteilen sind. Deshalb ist es wichtig, zwischen dem Geistlichen und dem Seelischen unterscheiden zu lernen. Doch dazu ist nur das Wort Gottes in der Lage. Es scheidet auch die Gelenke vom Mark. Das heißt, dass die Schrift in Bereiche vordringen kann, in die weder ein Chirurg mit seinem Skalpell noch ein Psychiater mit seinen Befragungsmethoden vordringen kann. Einzig und allein das Wort Gottes kann uns in die Tiefen der menschlichen Persönlichkeit führen. Weiter heißt es, es sei ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Richten heißt hier analysieren, in den Kern einer Sache hineinsehen. Vor vielen Jahren, als ich noch ein junger Christ war, sagte einmal jemand etwas, das ich nie vergessen habe. Vergiss nicht, wenn du die Bibel liest, dann liest die Bibel gleichzeitig auch dich. Es ist eine Transaktion in zwei Richtungen. Für mich war dieses Statement sehr anschaulich, da ich als professioneller Philosoph in der Bibel zu lesen begonnen hatte und sie als ein Werk Gottes betrachtete. Doch als ich weiterlas und mir das Buch sehr langweilig und trocken vorkam und mich einzig und allein mein fester Entschluss vorantrieb, mich nie von einem Buch geschlagen zu geben, fing ich auf einmal an, mich mit anderen Augen zu sehen. Bis dato hatte ich geglaubt, auf alles die Antwort zu haben und gemeint, die Philosophie hätte eine Lösung für jedes Problem parat. Doch als ich weiter in der Bibel las, wurde mein Selbstvertrauen immer bröckeliger. Ich konnte nicht begreifen, was mit mir los war. Ich dachte, ich würde allmählich alt, obwohl ich damals noch nicht mal 25 Jahre gewesen war. Mir fiel nicht auf, dass die Bibel mich las, während ich sie las. Am Ende fühlte ich mich wie Belshazzar, als während seines Fests auf einmal eine Schrift an der Wand auftauchte, wo zu lesen stand, gewogen und für zu leicht befunden. Angesichts der Schrift verblichen meine Eingebildetheit, mein Hochmut, meine Arroganz und meine intellektuelle Selbstsicherheit. Und all das, obwohl ich damals noch nicht an sie glaubte, und dennoch tat sie ihr Werk. Denkt also daran, wenn ihr die Bibel lest, dann liest sie gleichzeitig auch euch. Schlagen wir nun kurz auch noch 1. Thessalonicher 2,13 auf, um einen weiteren Aspekt dessen zu beleuchten, was die Bibel tut. Paulus schreibt an die Gläubigen in Thessaloniki, die in wunderbarer Weise auf die Verkündigung des Evangeliums reagiert hatten. Er sagt, und darum danken wir Gott unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfinget, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Wort Gottes, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Ob das Wort etwas in euch bewirken wird, hängt zum Teil davon ab, wie ihr es aufnehmt. Wenn ihr es lediglich als Wort von Menschen annehmt, wird es nicht sein umfassendes Werk in euch vollbringen können. Doch wenn ihr es als Wort Gottes aufnehmt, wird es in euch wirksam werden. Wenn ihr die Bibel lest, solltet ihr euch hin und wieder Zeit nehmen und zum Herrn sagen, Ich glaube, dass dies dein Wort ist. Ich nehme es als dein Wort an. Lass es all dies in mir bewirken, wozu du es gesandt hast, in jedem Bereich meines Wesens, Geist, Seele und Leib, weil ich es glaube. Dann müssen wir uns noch eine bemerkenswerte Aussage des Petrus vor Augen führen, vielleicht eine der bemerkenswertesten Aussagen der Bibel überhaupt. 2. Petrus, Kapitel 1, Verse 3 bis 4. Das ist der Mittelteil eines Satzes. Die Apostel schrieben ziemlich lange Sätze. Ich denke, Paulus schrieb die längsten, doch Petrus steht ihm kaum nach, werden sie meist unterteilt. Deshalb gehe ich nicht zurück zum Satzanfang, sondern beginne gleich in der Mitte. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat zur Herrlichkeit und Tugend. Das ist eine erstaunliche Aussage. Petrus sagt, Gottes göttliche und allmächtige Kraft hat uns bereits alles gegeben, was wir je brauchen werden. Du entgegnest vielleicht, aber Gott, ich hab's anscheinend nicht. Wo ist es? Der nächste Vers verrät es dir. Durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Wie hat Gott uns demnach alles gegeben, was wir zum Leben und zur Gottseligkeit brauchen? Worin ist es enthalten? In den Verheißungen. Ich habe mir einen kleinen Merksatz ausgedacht. Er lautet, die Versorgung liegt in den Verheißungen. Möchtet ihr mir das nachsprechen? Die Versorgung liegt in den Verheißungen. Wenn du alles bekommen möchtest, was Gott für dich vorbereitet hat, musst du es durch seine Verheißungen empfangen, weil darin alles enthalten ist, was du je brauchen wirst. Es wird uns aber auch durch die Erkenntnis Jesu zuteil, denn die Schrift offenbart Jesus. Die erstaunliche Aussage lautet nun, wenn es nicht so deutlich in der Bibel stehen würde, würde ich es nicht auszusprechen wagen. Indem wir an den Verheißungen teilhaben, können wir Teilhaber der göttlichen Natur werden. Wir, die wir dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen sind. Wir müssen hier sehr vorsichtig sein, denn es gibt eine Lehre, die ich nicht namentlich nennen möchte, die aber viele von euch kennen und die heutzutage sehr in Mode ist. Sie besagt, man könne ein Gott werden, wenn man lange genug durchhält und immer die richtigen Dinge tut. Ich bin mir sicher, dass einige von euch schon mit dieser Lehre Bekanntschaft gemacht haben. Meiner Meinung nach ist das die New Age-Lehre. Früher verwendete ich immer die Worte New und Age und sagte, es komme ein neues Zeitalter. Doch dann haben mir diese Leute diese Worte geklaut und ich musste mir etwas Neues ausdenken. Nun sage ich immer, das Reich Gottes wird auf Erden errichtet werden. Jesus wird sein Reich aufrichten und das gefällt ihnen gar nicht. Wie dem auch sei, die New Age-Lehre mit all ihrem hinduistischen Gedankengut und dergleichen lehrt, dass man mit dem nötigen Durchhaltevermögen zum Gott werden kann. Nebenbei bemerkt, die Mormonen lehren dasselbe. Sie sagen es nicht gleich und man merkt es nicht auf Anhieb, doch der Gedanke, dass man zum Gott werden könne, ist da. Dieser Gedanke ist offensichtlich falsch, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Gott ist nicht erschaffen, wir sind erschaffen. Und das Erschaffene kann nie zu etwas Nicht-Erschaffenem werden. Das ist ein Trugschluss. Doch wir können Teilhaber der göttlichen Natur werden, indem wir die Verheißungen annehmen und anwenden. Ich denke da immer an Jakob und seine Himmelsleiter. Erinnert ihr euch an seinen Traum? Er war ganz alleine draußen in der Wüste und schlief mit seinem Kopf auf einem Stein. Wie viele von euch würden so ein Kopfkissen benutzen? Als ich im nördlichen Sudan unter den Hadandua war, stellte ich fest, dass man dort tatsächlich Steine als Kopfkissen benutzte. Eines Tages sah ich einem Sudanesen ganz genau zu. Er holte sich einen langen, recht scharfkantigen Stein, legte ihn auf die Erde, bettete sich mit dem Hinterkopf darauf und schlief glücklich und zufrieden ein. Es ist also möglich, wenngleich es den meisten von euch nicht behagen dürfte. Jakob schlief auf jeden Fall auf einem Stein. Jemand sagte einmal, ich wäre auch bereit, auf einem Stein zu schlafen, wenn ich das haben könnte, was Jakob anschließend hatte. Er hatte nämlich eine Vision, einen Traum von einer Leiter, die bis in den Himmel reicht. Das untere Ende war auf der Erde, das obere Ende im Himmel, und die Engel stiegen daran hinauf und herab. Jesus selbst stand am oberen Ende der Leiter und redete. Ich denke, in gewisser Hinsicht ist die Bibel wie Jakobs Himmelsleiter. Jede Verheißung ist eine Sprosse dieser Leiter. Jedes Mal, wenn man sich eine neue Verheißung zu eigen macht, steigt man eine Sprosse höher. Letztendlich gelangst du auf dieser Leiter in den Himmel. Vernachlässige deshalb deine Bibel nicht. Sie ist der Schlüssel zu deinem Wohlergehen und zu deinem Erfolg. Sie ist das kostbarste Geschenk, das Gott uns je gegeben hat. Und wenn wir heutzutage angesichts der zahllosen Bibelübersetzungen, die wir haben, darüber diskutieren, ob wir diese oder jene Übersetzung, eine mit Bildern oder eine mit Anmerkungen verwenden wollen, sollten wir nicht vergessen, dass es noch immer Millionen und Abermillionen von Menschen auf Erden gibt, die noch nie auch nur eine Bibel zu Gesicht bekommen haben. Sie können sich keine aussuchen. Außerdem dürfen wir nie vergessen, dass in der Vergangenheit, in vergangenen Jahrhunderten, Männer und Frauen ihr Leben als Opfer hingaben, um die Bibel für dich und mich zu bewahren. Wir sollten voller Respekt mit der Bibel umgehen. Wir sollten sie mit Hochachtung behandeln, weil Gott nämlich durch sie in unser Leben kommt. Zum Abschluss dieses Abschnitts möchte ich ein Thema anschneiden, das mich sehr begeistert, auf das ich jedoch nicht umfassend eingehen kann, nämlich die Auswirkungen des Wortes Gottes. Paulus sagte zu den Thessalonichern, das Wort Gottes wirke in ihnen, weil sie es glaubten. Ich möchte euch deshalb nun 8 Möglichkeiten aufzeigen, wie sich das Wort Gottes in eurem Leben auswirken kann. Dies sind Dinge, die Gottes Wort für euch und für mich bewirken wird. Schlagen wir als erstes Römer 10, 17 auf. Ich kann die Stelle zitieren, ohne sie zu lesen. So kommt der Glaube durch das Hören und das Hören durch das Wort Gottes. Das ist eine herrliche Bibelstelle. In der Wüste Nordafrikas lag ich einmal ein Jahr ununterbrochen im Krankenhaus mit einer Hautkrankheit, die man angesichts der klimatischen Bedingungen nicht heilen konnte. Letztlich diagnostizierte man ein chronisches Ekzem. Auch heute ist diese Krankheit nicht heilbar. Ich war damals noch ein ganz junger Christ und sagte mir immer wieder, ich weiß, dass Gott mich heilen würde, wenn ich Glauben hätte, fügte jedoch im selben Atemzug hinzu, aber ich habe keinen Glauben. Ich war, wie John Bunyan es nennt, im tiefen Schlund der Verzweiflung, dem Tal der Verzagtheit. Ich hatte keinen Glauben. Dann fiel eines Tages ein heller Lichtstrahl in dieses finstere Tal. Er kam aus Römer 10, 17. So kommt der Glaube. Wenn du keinen Glauben hast, kannst du welchen bekommen. Du brauchst nicht ohne Glauben zu bleiben. Der Glaube kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Und während ihr jetzt das Wort Gottes hört, kommt der Glaube zu vielen von euch. Wusstet ihr, dass zur Zeit des Neuen Testaments die meisten Menschen laut lasen, wenn sie lasen, auch wenn sie ganz alleine waren? So saß beispielsweise der Kämmerer aus Äthiopien in seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Philippus hörte ihn laut lesen. Es hat etwas für sich, laut zu lesen. Denn wenn du dich selbst lesen hörst, kommt auch der Glaube. Der Glaube, das ist also die erste Auswirkung der Schrift. Die zweite Auswirkung ist, das Wort Gottes bewirkt die Neugeburt. Wir werden durch das Wort Gottes von Neuem geboren. In Jakobus 1,18 heißt es über Gott, nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit, das ist die Bibel, geboren, damit wir gewissermaßen eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Nach seinem Willen. Wisst ihr, warum Gott das tat? Weil er sich dazu entschlossen hat. Es gibt keine andere Erklärung. Wenn ihr an den Anfang aller Dinge zurückgeht, stellt ihr fest, dass alles mit einer Entscheidung Gottes beginnt. Gott beschloss, sich ein Volk zu schaffen, und er beschloss, dass es durch das Wort Gottes, die Schrift, geboren werden würde. So gelangten du und ich zur Erkenntnis Gottes, so wurden wir eine neue Schöpfung, ein Teil des Volkes Gottes, durch das Wort Gottes. Darum geht es auch in 1. Petrus 1, Vers 22 und 23. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend von Herzen. Wie reinigt ihr eure Seelen? Indem ihr der Wahrheit gehorcht, nicht indem ihr die Wahrheit hört, sondern indem ihr der Wahrheit gehorcht. Und was wird die Folge davon sein? Ungeheuchelte Bruderliebe. Und dann fährt Petrus fort, denn ihr seid wiedergeboren. Beachtet die Formulierung, ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem. Was ist dieser unvergängliche Same? Durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Die Neugeburt vollzieht sich demnach, indem man den Samen des Wortes Gottes im Glauben im Herzen aufnimmt. Der Same ist unvergänglich, das Leben, das er hervorbringt, ist auch unvergänglich. Der Same legt fest, welches Leben daraus hervorgehen wird. Wenn du einen Apfelkern einpflanzt, wächst daraus kein Orangenbaum. Die Beschaffenheit des Samens gibt den Ausschlag über die Beschaffenheit des daraus entstehenden Lebens. Das Wort Gottes ist unvergänglich. Das Leben, das es hervorbringt, ist gleichermaßen unvergänglich. Es ist göttlich, heilig und ewig. Sobald du von neuem geboren bist, brauchst du Nahrung. Es ist schon fantastisch, dass dir das Wort Gottes die geeignete Nahrung für jede Phase deines geistlichen Wachstums bietet. Wenn du ein geistliches Baby bist, brauchst du Milch. Lesen wir, was Petrus im nächsten Kapitel seines Briefs dazu sagt. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 2. Und seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Errettung. Wenn ihr von neuem geboren seid, solltet ihr einen gesunden Appetit auf das Wort Gottes haben. Es sind heute Abend sicher viele hier, die bezeugen können, dass sie nach ihrer Bekehrung nichts anderes mehr tun wollten, als in der Bibel zu lesen. Wir wurden als gesunde Babys geboren, mit einem gesunden Appetit auf das Einzige, was uns wirklich ernähren kann. Doch wenn wir heranwachsen, brauchen wir Brot. Wir brauchen die Stelle nicht extra aufzuschlagen, doch Jesus sagte zu Satan, als dieser ihn aufforderte, Steine in Brot zu verwandeln, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Gottes Wort ist also nicht nur Milch, sondern auch Brot. Wenn wir älter werden, brauchen wir festere Speise, und die steht auch für uns bereit. Der Autor des Hebräerbriefes schreibt, in Hebräer 5 schreibt er an Juden, die die Schrift kannten, und sagt ihnen dasselbe, was Gott gerne zu einigen von uns sagen würde. Angesichts dessen, dass ihr so viel wisst, solltet ihr geistlicher weiter sein. Ihr kennt die Schrift, wendet sie jedoch nicht an. So lese ich von Hebräer 5, 12. Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wie kam er zu diesem Schluss? Sie konnten nicht mehr als die einfachsten, grundlegenden Wahrheiten verdauen. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist nicht richtiger Rede unkundig. Denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene oder für Reife, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Versteht ihr? Um geistlich reif zu werden, müsst ihr eure Sinne üben. Ihr müsst üben und in die Praxis gehen. Ihr müsst das Wort Gottes anwenden. Ihr müsst es einsetzen, damit ihr aktuelle Lebenssituationen und die Kräfte, die darin am Werk sind, anhand des Wortes beurteilen könnt. Das ist der Weg zu geistlicher Reife. Wenn ihr das Wort Gottes nie ernsthaft in die Praxis umsetzt, wenn ihr nicht nach dem Wort Gottes lebt, werdet ihr nie geistlich reif werden und nie in der Lage sein, mehr als Milch oder vielleicht noch ein wenig Brot zu euch zu nehmen. Feste Speise ist nur für die, die üben, die das Wort in ihrem Leben gewissenhaft und regelmäßig anwenden und praktisch umsetzen. Das ist die dritte Auswirkung des Wortes Gottes. Es ist geistliche Nahrung. Die vierte Auswirkung, es erleuchtet unseren Sinn. Ich lese hierzu einen Vers, den viele von euch kennen. Psalm 119, Vers 130. Der Psalmist sagt zu Gott und sagt, die Eröffnung deiner Worte leuchtet, sie gibt Einsicht den Einfältigen. Wenn unserem Denken und unserem Herzen das Wort Gottes eröffnet wird, beginnen sie zu leuchten. Das ist etwas anderes als Bildung. Bildung bringt kein Licht. Man kann gebildet sein und dennoch im Dunkeln sitzen. Woher weiß ich das? Ich habe es selbst erlebt. Ich war sehr gebildet, aber völlig im Dunkeln, bis das Licht des Wortes Gottes mein Leben erleuchtete. Vergesst also nicht, Bildung und Erziehung bringen kein Licht. Vor vielen Jahren lehrte ich Studenten in Ostafrika und sie wollten nur eins, Bildung. Ich schrieb für sie ein kleines Merkblatt mit dem Titel, du strebst nach Bildung, aber findest du auch Weisheit? Darin erklärte ich, dass Bildung und Weisheit nicht dasselbe seien. Eine Aussage in diesem Merkblatt hat einige Leute schockiert. Ein Großteil der Probleme in der Welt werden von gebildeten Narren verursacht. Theodore Roosevelt, ein ehemaliger Präsident der USA, sagte einmal, ein ganz normaler Dieb stiehlt einen Eisenbahnwaggon. Doch wenn man diesem Dieb Bildung zukommen lässt, stiehlt er gleich die ganze Eisenbahnlinie. Bitte denkt daran, Bildung ist nützlich, aber sie bringt kein Licht. Vielmehr sitzen, wie ich bereits sagte, hochgebildete Menschen oft in tiefster Dunkelheit. Nur die Eröffnung des Wortes Gottes bringt Licht. Als nächstes bewirkt Gottes Wort körperliche Heilung. Ich sage das aus eigener Erfahrung. Lesen wir hierzu kurz Psalm 107. Wir lesen von den Versen 17 bis Vers 20. Die Toren, das sind immer die Leute aus der anderen Gemeinde, nie ich und du, oder? Die Toren litten wegen ihres gottlosen Weges und wegen ihrer Sünden. Ist euch schon mal bewusst geworden, dass einige von uns leiden, weil sie den falschen Weg gehen? Es sind schon so viele Menschen zu mir gekommen und wollten geheilt werden. Nur in den seltensten Fällen kommen sie auf den Gedanken, dass ihr gottloser Weg die Ursache ihrer Probleme sein könnte. Doch hier heißt es, dass die Toren wegen ihres gottlosen Weges leiden. Ihre Seele ekelte vor jeder Speise. Sie näherten sich den Pforten des Todes. Sie sahen dem Tod ins Auge. Der Arzt konnte nichts mehr für sie tun. Dann heißt es weiter, dann aber schrien sie zum Herrn um Hilfe in ihrer Not. Ich sage dazu nur, einige Leute fangen recht spät mit dem Beten an. Sie sahen dem Tod ins Auge und plötzlich dämmerte es ihnen, dass sie ja auch beten könnten. Und was tat Gott? Hört gut zu. Aus ihren Bedrängnissen rettete er sie, er sandte sein Wort und heilte sie, er befreite sie vom Verderben. Gott tut drei Dinge, wenn er sein Wort sendet. Er rettet, er heilt und er befreit. Die drei großen Wirkungen der Gnade Gottes, Errettung von der Sünde, Heilung von Krankheit und Befreiung von dämonischen Mächten, vollbringt er vor allem durch sein Wort. Ich weiß aus Erfahrung, dass einige von euch nur darauf warten, dass ihnen irgendein Prediger die Hände auflegt, für sie betet und sie daraufhin geheilt werden. Das gibt es durchaus, aber weil viele Menschen zu mir kommen, weiß ich, dass sie meinen, sie würden geheilt, wenn ich für sie bete. Aber sie werden nicht geheilt. Und ich mache mir inzwischen wirkliche Sorgen, weil ich sehe, dass sie im Grunde auf Bruder Prinz schauen und nicht auf den Herrn. Ich will dir sagen, du kannst ohne die Mithilfe eines Predigers geheilt werden, wenn du Gottes Wort annimmst. Denn er sandte sein Wort, heilte sie und befreite sie vom Verderben. Als nächstes kommt mein Lieblingsvers, der mich damals, als keine medizinische Hilfe mehr möglich war, aus dem Krankenhaus herausholte. Sprüche 4, 20 bis 22. Ich zitiere ihn so, wie er in der alten englischen King James Bibel steht, denn so bekam ich ihn damals. Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Gesundheit für ihr ganzes Fleisch. Hier heißt es, Gottes Wort sei Heilung für unser ganzes Fleisch. Ich hatte zu jener Zeit schon ungefähr 7 Monate im Krankenhaus gelegen. Die Ärzte konnten mir nicht helfen und ich sagte mir, wenn ich nur Glauben hätte, dann wüsste ich, dass Gott mich heilen würde. Dann bekam ich die Bibelstelle. So kommt der Glaube durch das Hören und das Hören durch das Wort Gottes. Ich bekam Hoffnung und fing an, mit neuer Hoffnung noch einmal die Schrift durchzuarbeiten. Aber ich hatte ein Problem. Ich war von Berufs wegen Philosoph gewesen und der Beruf eines Philosophen sieht so aus, dass er einfache Dinge kompliziert macht. Ich konnte das Wort Gottes in seiner Einfachheit schlichtweg nicht annehmen. Ich las eine Verheißung über göttliche Heilung nach der anderen, dachte jedoch immer nur, damit sei innere Heilung gemeint und der Herr hätte kein Interesse an meinem Körper. Der sei ohnehin vergänglich und würde sterben. Lobe den Herrn, meine Seele, der dir all deine Sünden vergibt und all deine Gebrechen heilt. Ich dachte, damit seien nur seelische Krankheiten gemeint. Doch als ich Sprüche 4, 20 bis 22 las, hatte ich keine andere Wahl mehr. Gott sagt, seine Worte sind Leben denen, die sie finden, und Gesundheit für ihr ganzes Fleisch. Nicht einmal ein Philosoph kann aus Fleisch etwas anderes machen als Fleisch. Hier ist körperliche Gesundheit gemeint. Dann sah ich in der Fußnote, dass Medizin als Alternativübersetzung für Heilung angegeben war. Damals war ich Sanitätssoldat bei der Armee und fragte mich, wie nimmt man Medizin ein? 3-mal täglich nach den Mahlzeiten. Genau das wollte ich tun. Ich kann nicht auf Einzelheiten eingehen, doch über einen Zeitraum von 3 oder 4 Monaten nahm ich Gottes Wort als meine Medizin ein. 3-mal täglich nach jeder Mahlzeit und ich wurde vollständig und dauerhaft geheilt. Noch dazu im Sudan, einem Land, das mit das ungesündeste Klima auf Erden hat. Deshalb kann ich euch eins versichern, es funktioniert. Betrachten wir noch schnell 3 weitere Auswirkungen des Wortes Gottes. Die nächste ist Sieg über Sünde und Satan. Psalm 119, Vers 9 und 11. Wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein, indem er sich bewahrt nach deinem Wort? Weiter in Vers 11. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Heutzutage bezweifeln viele junge Menschen, ob es überhaupt möglich ist, ein reines Leben zu führen. Die meisten Lehrer und Erzieher sagen, es sei nicht möglich. Sie empfehlen ihnen den sogenannten Safer Sex, sichere Geschlechtsverkehr, der nie sicher ist. Die Bibel sagt, ein junger Mann, der in Anlehnung an das Wort Gottes auf seinen Weg achtet, kann ein reines Leben führen. Als ich mit jungen Afrikanern arbeitete, sah ich immer wieder, wie sich diese Worte bewahrheiteten. Die jungen Menschen wurden rein gemacht und führten ein reines Leben, weil sie auf das Wort Gottes achteten. Und denkt daran, als Jesus in Matthäus 4 dem Satan gegenübertrat, setzte er nur eine Waffe ein. Es steht geschrieben. Jetzt müssen wir uns beeilen. In Epheser 5, 25 bis 26 steht, ihr Männer, liebt eure Frauen. Ihr Männer, hört gut zu, das ist keine Empfehlung, sondern ein Gebot. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sie selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Wie wird Jesus sich selbst eine Braut zubereiten, die heilig und ohne Flecken und Runzel ist? Durch die Reinigung durch das Wasserbad im Wort Gottes. Das Wort Gottes reinigt und heiligt uns. Johannes sagte über Jesus, dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut. Nicht nur durch Wasser, sondern durch Blut. Durch das Blut seines Opfers erlöst er uns, doch durch das Wasser seines Wortes reinigt und heiligt er uns. Wir brauchen beides. Wir sind erlöst durch das Blut, damit wir dann durch das Wasser gereinigt werden. Und schließlich sagt Jakobus in seinem Brief, Kapitel 1, Vers 23 bis 25. Die Bibel sei ein geistlicher Spiegel. Wenn du hineinsiehst, erblickst du nicht deine physische Erscheinung, sondern sie zeigt dir dein Inneres, dein wahres Ich. Jakobus sagt weiter, wenn man in einen Spiegel schaut und einem das, was man sieht, nicht gefällt, dann macht man sich zurecht. Wenn die Haare durcheinander sind, kämmt man sich. Und wenn das Gesicht schmutzig ist, wäscht man sich. Man reagiert auf das, was man im Spiegel sieht. Jakobus sagt, wir müssten dasselbe tun, wenn wir in den Spiegel des Wortes Gottes sehen. Du musst darin dein geistliches Ich erkennen und auf alle fraglichen Bereiche, die es dir aufzeigt, reagieren. Ich wiederhole diese Punkte, die dann hier genannt wurden. Die 8 Auswirkungen des Wortes Gottes. Es bewirkt Glauben, es ist der Same der Wiedergeburt, es ist geistliche Nahrung, es erleuchtet den Sinn, es bewirkt körperliche Heilung, es ermöglicht den Sieg über die Sünde und Satan, es reinigt und heiligt, es ist ein geistlicher Spiegel. Amen.
Amen.